Ja, liebe Gemeinde, obwohl heute Abend mal ist, möchte ich trotzdem zumindest eine kurze Einführung machen in die dritte Gnadengabe, die Paulus im 1. Korinther 12 vorstellt. Ich möchte, bevor ich damit beginne, mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir für dieses faszinierende Kinderlied, was so eine tiefe Wahrheit aussagt über uns, wie du uns wertschätzt, wie du uns gemacht hast und begabt hast. Vater, ich bitte, dass wir darauf Acht haben, was du uns schenkst an Fähigkeiten und dass wir dieses Geschenk auspacken, dir hinhalten, dass du es vervielfältigst und dass wir damit einander dienen können, damit du verherrlicht wirst und dein Reich gebaut wirst. Ich bitte dich, dass du jetzt das Wort an uns segnest und lebendig machst, dass es etwas bewirkt in unserem Leben, das dich ehrt. Amen. Die Gnadengabe, um die es heute geht, ist die Gnadengabe des Glaubens. Paulus schreibt: Einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in demselben Geist gegeben. Einem anderen wird die Gnadengabe des Glaubens in demselben Geist gegeben. An dieser Stelle wäre es sehr gut, wenn ihr euch wundern würdet und mal kurz sagt oder hä. Genau. Hä? Was soll denn das für eine Gabe sein, die Gabe des Glaubens? Ich gehe mal davon aus, dass jeder, der hier sitzt, in irgendeiner Weise glaubt, also zumindest an Jesus glaubt, und dann fragt sich doch, wozu brauchen wir noch die Gabe des Glaubens, wenn die doch irgendwie jeder hat? Was soll das denn eigentlich für eine Gabe sein? Ich verteile nicht so gerne Wertungen bei den Gaben, aber bei der Gabe des Glaubens habe ich den Eindruck, dass es die wichtigste Gabe ist, die der Heilige Geist uns schenkt. Ohne die Gnadengabe des Glaubens ist eine Gemeinde im besten Fall eine gut organisierte Firma oder ein gut organisierter Verein. Wir haben ja heute eine Jahresgemeindeversammlung und Christa Roos wird in ihrer Funktion als geschäftsführende Älteste diese Jahresgemeindeversammlung leiten. 15.30 Uhr nochmal herzliche Einladung. Angenommen, die Christa würde dort ein verwegenes, ja gewagtes Projekt vorstellen, was nicht ihre Art ist, aber angenommen, wir träumen jetzt mal, sie würde das tun. Wenn 80% der Gemeindemitglieder sagen, das geht nicht, das haben wir noch nie gemacht und, das ist aber das wichtigste Argument, wir haben kein Geld, dann wäre das eine gesunde Gemeindeversammlung. Denn da sind noch 20% andere, die eine Gemeinde haben sollte, nämlich Mitglieder, die sagen, ja, sie nehmen das erste Argument zuvorderst, wir haben kein Geld, haben wir auch noch nie gemacht und es geht auch nicht. Aber wir glauben, dass Gott das mit uns und durch uns tun will und tun kann. Dann wird es spannend in einer Gemeinde. Wenn die anderen 80% der Mitglieder nämlich dann wie durch ein Wunder spüren, das ist zwar unvernünftig und das haben wir auch noch nicht gemacht und das geht auch nicht, aber die 20% haben Recht, dann ereignet sich Gemeinde Jesu Christi, wenn wir sagen, und wir machen das. Das ist der Unterschied zwischen einer Firma, glaube ich, und dem Verein und der Gemeinde Jesu. Also die Gnadengabe des Glaubens hat mit sehr viel Mut zu tun. Mit Glauben, der Mut hat. Und zwar Mut, der sich auf Gottes Möglichkeiten gründet. Also die Gnadengabe des Glaubens speist sich nicht darauf, dass wir vernünftig und lange nachdenken, sondern es ist etwas anderes. Es ist etwa das Schauen auf die Möglichkeiten Gottes. Ich habe jetzt von 80 und 20 gesprochen. Ich meine das so, 20%, eine gesunde Gemeinde bräuchte 20% Menschen, die die Gnadengabe des Glaubens hat. Denn es braucht Glaubensprojekte in einer Gemeinde, die unsere Möglichkeiten übersteigen. nicht, damit es ein bisschen spannend wird, ja, und es kribbelt und sagt, ah, das ist wieder so ein Projekt, das können wir gar nicht schaffen, aber nein, es geht darum, dass Gott sich verherrlichen kann an den Dingen, die wir eben nicht können. Die Menschen, die diese Gnadengabe des Glaubens haben, diese 20% im guten Falle, die sind dazu da, um auch die anderen 80 mitzuziehen. Die 80%, die jetzt nicht so wagemutig sind, die jetzt nicht so Glaubensprojekte so gerne vorantreiben, sind ja wie gesagt nicht ungläubig. Und wir merken, es geht also hier nicht um den rettenden Glauben an Jesus Christus, sondern um etwas, noch etwas anderes. Und es zeigt sich auch, wie wichtig die Liebe ist in einer Gemeinde, die diese 80% und 20% zusammenhält. Denn die 80 könnten sagen, die 80%, oh, das sind Spinner, die müssen wir irgendwie ruhig stellen. Und die anderen, die 20%, die Gabe des Glaubens haben, könnten auch sagen, die anderen sind, ja, was kann man sagen, Norbert? Die sind noch nicht so weit, die sind unterentwickelt und was auch immer. Das ist ja immer die Gefahr auch bei Gaben, dass man, wenn man eine hat, auf die anderen abfällig herabschaut. Und so soll es ja nicht sein. Also, das mal so ein bisschen zum Zusammenspiel der Gaben, wie nötig das ist. Also, die Gnadengabe des Glaubens bezieht sich auf einen Glauben, der mutig ist. Ein Glaube, der Gottes Möglichkeiten herbeiglaubt. Und dieser Glaube wird im Gebet geboren und gepflegt und er speist sich sehr stark aus der Lektüre der Bibel, weil dort ganz viel davon berichtet wird, was im Glauben alles entstehen kann. Man kann auch erbauliche Bücher lesen über Georg Müller oder sowas, aber die Primärquelle ist schon die Bibel. Dieser Glaube ist ein Geschenk der Gnade, die kann ich nicht machen. Es ist ein Glaube zum Risiko, zum Wagnis, zum Gehen über dem Wasser. Jesus hat diesen Glauben sprichwörtlich gemacht, als er sagte, es gibt einen Glauben, der Berge versetzt. In Markus 11 lesen wir, früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Wort und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, und das sagt Jesus, wenn ihr betet um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Habt Glauben an Gott, antwortet Jesu. Und wenn man ins Griechische hineinschaut, dann steht da eigentlich, habt Glauben Gottes. Das klingt aber irgendwie merkwürdig und so machen die Übersetzer immer daraus, habt Glauben an Gott. Aber eigentlich ist gemeint, habt Glauben wie Gott. Habt Glauben Gottes. Bei Jesus können wir sehen, was damit gemeint ist. Also er hat einen Glauben wie Gott, weil er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, sonst kann ich nichts machen. Und ich glaube, darum geht es, Glauben wie Gott zu haben, zu sehen, was Gott der Vater tun will in der jetzigen Situation. Und so scheint mir es so zu sein, wer die Gnadengabe des Glaubens hat, der spürt oder sieht auch, was Jesus jetzt aktuell zum Beispiel in einer Gemeindesituation tun will, mit uns und durch uns. Und wer diese Gnadengabe des Glaubens hat und sieht, was Jesus tun will, der betet das herbei. Auch wenn es noch so unvernünftig ist und auch unwahrscheinlich und auch riskant. Ich werde Jesus hoffentlich mal fragen, warum er das mit diesem Berg so erzählt hat. Das ist ja irgendwie schon auch merkwürdig. Und wenn es nicht der Jesus wäre, würden wir ja sagen, also da kann man einen Haken dran machen, das ist... Er sagt das ja auch nochmal von so einem Maulbeerfeigenbaum. Wenn du ihm sagst, reiß dich aus und pflanze dich ins Meer ein, dann macht er das. Also es sind schon riskante Bilder, aber es zeigt eben, dass es übertrieben ist und unvernünftig ist und Jesus sprengt damit sozusagen unsere Grenzen, die wir oft automatisch als vernünftige Menschen haben und will somit diesen Glauben beschreiben. Bei dieser Gabe sind sich die Ausleger, bis auf ganz wenige Ausnahmen, erstaunlicherweise sehr, sehr einig, dass es wirklich um diesen Glauben geht, der Berge versetzt. Unter anderem auch, weil Paulus ein paar Verse weiter nämlich davon spricht. Er sagt in 1. Korinther 13, Vers 2, und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen kann, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also er sortiert das auch nochmal ein, aber er kennt eben diesen Berge versetzenden Glauben auch. Warum braucht die Gemeinde Menschen, die diese Gnadengabe des Glaubens hat? Damit ein Klima des Glaubens erzeugt wird in einer Gemeinde. Das ist nämlich ein Ort, wo Gott dann auch gerne handelt. Wir hatten das ja mit Ulrich Neuenhaus. Er sagte, wo gebetet wird, das ist wie Weihrauch in der Nase Gottes. Und wenn er das riecht, dann sagt er, da ist ein Gut, da riecht es gut, da gehe ich hin, da will ich handeln. Und so empfinde ich das auch beim Glauben. Wenn Gott das spürt, da ist Glaube, dann will er handeln. Und ich möchte eben nicht, dass wir eine Nazareth-Gemeinde sind, wo Jesus sagt, oder wo es heißt, er konnte dort keine Wunder tun, nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie und er wunderte sich über ihren Unglauben. Ich glaube, dass wir Menschen, die diese Gabe haben, besonders schützen müssen und pflegen müssen und fördern, dass wir sie nicht abstempeln als die Jecken der Gemeinde. Denn ich glaube, dass sie es in einer guten deutschen Gemeinde schwer haben. Ich hätte schwören können, dass der Sicherheitsgurt in Deutschland erfunden wurde. Ist aber nicht. Ist in Amerika erfunden, dafür aber die Krankenkasse 1883. Das ist eine deutsche Erfindung. Und ich vermute mal, die durchschnittliche Gottesdienstbesucher hatten mindestens 5 Versicherungen. Zählt mal nach. Also jedenfalls, die in Arbeit und Brot sind, versicherungspflichtiges Einkommen haben. Da kommt eine ganze Menge zusammen. Also wir Deutschen lieben Sicherheit und ich persönlich finde das auch sehr gut. Aber wenn unser Sicherheitsbedürfnis das Gemeindeleben abschnürt, dann ist das nicht mehr gut. Und wenn nicht der Heilige Geist uns mit Glaubensprojekten vorantreibt, sondern unser Sicherheitsbedürfnis, dann stimmt was nicht. Dann fängt Jesus sich an, über uns zu wundern und das möchte ich nicht. Und dann handelt Gott auch nicht. Gott braucht offensichtlich diese Atmosphäre des Glaubens in einer Gemeinde. Und so möchte ich schließen mit einem Appell, dass wir dafür beten, dass diese Gabe in unserer Gemeinde freigesetzt wird. Dass Menschen, die das spüren, da ist etwas bei mir, dass die sich nicht als Exoten vorkommen, sondern herzlich willkommen sind. Dass sie keine Angst haben, sich zu Wort zu melden. Und dass die anderen 80 diese Begabung wertschätzen, fördern und ihnen Freiraum geben, das zu leben, damit Gott bei uns so wirken kann, wie er das will. Amen. Soweit erstmal bis heute und ich werde dann in einigen Wochen Fortsetzung machen. Und lade dazu ein, dass wir als Vorbereitung zum Abendmahl ein Lied singen. Es ist gut.